Ja, hallo zusammen. Ich werde heute über Objektorientierung sprechen und im Speziellen über die Vererbung und warum es manchmal eine gute Idee ist, keine Vererbung zu benutzen. Wer bin ich? Ich gehöre, wie der Klaus ja angedeutet hat, zum ArangoDB Core Team. Das ist mein Job und da arbeite ich aktuell an vor allem zwei Dingen und das ist zum einen ArangoDB Fox. Das ist ein kleines Web-Framework direkt in ArangoDB drin. Und zum anderen an dem Ruby-Adapter für alle Leute, die ArangoDB mit Ruby zusammen benutzen möchten. Ich studiere auch noch meinen Master zu Ende aktuell. Wenn ich dann fertig bin, kann ich dann noch ein bisschen mehr arbeiten. Und ich mache noch zwei kleine Hobbyprojekte, Hacken-In und Nerdkunde. Hacken-In, eine kleine, auch ein Open-Source-Projekt, wo ihr Events findet für alle Leute, die in Köln wohnen oder in Berlin. Ganz interessant, schaut es euch mal an. Und ich mache den Podcast Nerdkunde mit ein paar anderen Leuten, die halt alle sitzen. Also, wie gerade gesagt, bin ich noch in der Uni und da habe ich letztes Semester eine Vorlesung gehört, die hieß Software Architectures. Und diese Vorlesung war größtenteils nutzlos, weil alle Patterns, die man da so gelernt hat, sind so generell, dass man sie auf nichts anwenden kann. Aber es war ganz interessant, die Softwareentwicklung aus der Sicht eines Menschen zu sehen, der einen ganz anderen Hintergrund hat als ich. Eine sehr interessante Sache, die ich da gelernt habe, mein Vorurteil war, wenn man Softwarearchitekt ist, dann benutzt man garantiert UML. Das ist falsch. Die meisten Softwarearchitekten hassen UML und das fand ich schön, das hat mich sehr gefreut, weil UML. Das Dritte, was ich dort gelernt habe, ist, Objektorientierung ist keine gute Idee. Und da war ich natürlich tiefgreifend geschockt, weil ich liebe Objektorientierung, ich finde das super. Aber die Sache, warum er sagt, dass Objektorientierung schlecht ist, ist der interessante Part daran. Der Professor ist ein Emeritus-Prof, der jetzt ein Alter ist, bei dem man nicht mehr fragen darf. Und das heißt, als er so programmiert hat, da waren die Smalltalker und das waren so die neuen, coolen Hippies. Und für uns sind das so die alten Vorväter, von denen unsere Programmiersprache inspiriert wurde. Und für ihn ist Objektorientierung gleichzusetzen mit Vererbung. Und es ist auch interessant zu wissen, warum er das denkt. Das heißt also, eigentlich ist das, was er sagt, nicht Objektorientierung ist eine schlechte Idee, sondern Vererbung ist eine schlechte Idee, wenn man das übersetzt in unsere Sprache. Also ist die Frage, was ist eigentlich Objektorientierung? Und dabei habe ich festgestellt, dass ich es nicht weiß. Das ist nämlich gar nicht so einfach irgendwie zu sagen, was ist Objektorientierung. Und immer wenn man das fragt, dann kriegt man 200 verschiedene Antworten. Also es ist eindeutig das. Und das ist eindeutig das, ist dann immer vollkommen verschieden. Und die ganz weisen Leute sagen dann, ja, dann muss man natürlich den Alan Kay fragen, weil der hat sie erfunden. Der muss es ja wissen. Die Hauptsache, die Alan Kay sagt über Objektorientierung ist, die große Idee ist Messaging. Das sagt einem jetzt nicht so unbedingt so viel darüber aus, was es dann ist. Es sagt nur, was die Hauptidee ist. Und diese Hauptidee ist super. Die Idee ist klasse. Aber das hilft mir halt nicht dabei zu definieren. Es ist ja einfach nur ein Mission Statement quasi. Eine andere Definition, die ich gefunden habe, ist von Josh Susser von einer der Ruby-Konferenzen. Das war so seine Definition von Objektorientierung. Also er definiert erstmal, was ist ein Objekt, Identity, Behavior und State. Ich glaube, da ist sich auch so ziemlich jeder einig, dass das stimmt. Und Objektorientierung sind Objekte, Encapsulation, Polymorphism und Inheritance. Und ich glaube auch, dass man sich darauf relativ gut einigen kann. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo der Professor halt das anders sieht als ich. Also für mich ist das Objektorientierung und darum ist das toll, aber für ihn ist das fraglich. Was ist das Besondere an Objektorientierung? Also wenn man sich jetzt nur diese Liste anguckt, dann sieht er, dass man in allen Sprachen, also in fast allen Sprachen, Objekte simulieren oder benutzen kann. Dass man in fast allen Sprachen Verkapselungen simulieren oder benutzen kann. Und in fast allen Sprachen Polymorphism benutzen kann oder simulieren kann. Und das Einzige, was dann heraussticht, ist die Vererbung. Und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Und der ganze Vortrag ist eher eine Fragestellung. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles stimmt. Und ich würde mich sehr freuen über viele Fragen. Und wenn wir gleich noch was Zeit für Fragen haben, live oder sonst per E-Mail oder kommt nachher nochmal vorbei bei mir. Also mich interessiert das sehr. Aber gut, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass dieses Statement stimmt und Objektorientierung ist Vererbung. Also gucken wir uns jetzt mal Vererbung an. Und Vererbung in Ruby hat so ein paar verschiedene Gestalten. Die erste Gestalt kennt, glaube ich, jeder. So eine Klasse erbt von einer anderen Klasse. Gut, das ist Vererbung. Ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Was auch so jeder weiß, der Ruby programmiert, wenn ich eine Klasse anlege, dann habe ich schon vererbt. Automatisch und das ist jetzt hier Ruby 2.0, da habe ich von Object Kernel und Basic Object geerbt. Okay, das heißt, ich kann es schon mal nicht vermeiden zu vererben, weil sonst kann ich keine Klassen, sonst ist es ein bisschen ärgerlich. Natürlich ist Module Inclusion auch Vererbung. Wenn man ein Module included in seiner Klasse, erscheint es in der Ancestor Chain, also offensichtlich ist es Vererbung. Okay. So, das ist jetzt erstmal Vererbung. Es gibt noch eine weitere Art von Vererbung und zu der kommen wir später. Aber dafür müssen wir auf den Treaty von Orlando eingehen und das machen wir erst nach den Ugly Parts. Also, was ist denn das Problem an Vererbung? Es klingt doch erstmal alles ganz, ganz nett. Zitiere ich jetzt meinen Prof, der Manfred Nagel, der sagt: Vererbung ist schwierig, weil Klassifizieren schwierig ist. Und hier sieht man auch meine Photoshop-Skills. So, das Ausschneiden ist, kann ich nicht mehr so gut. Wir haben gestern einen Vortrag darüber gehört, über Designer und Entwickler. Und mein erster Job war ein Design-Job. Also ich habe als erstes in Photoshop Staubsauger freigestellt. Aber ich habe das anscheinend verlernt. Also auch wenn man anders anfängt, scheinbar geht das nicht aus dem Programmierergehirn raus, dass man nicht designen kann und auch nicht freistellen kann. Aber kommen wir zum Hauptteil da oben zurück. Warum ist Klassifizieren hart? Klassifizieren ist schwierig, wenn man jetzt das Schulbeispiel anguckt. Also das ist eine von den Beispielen, die habe ich sowohl in der Schulzeit in meinem Informatikkurs gehört, als auch in der Uni. Deswegen halte ich ihn jetzt halt nicht für so unüblich. Also sagen wir mal, es gibt Vögel. Und wir sagen, Vögel können fliegen. Und man sagt, okay, ein Goose ist ein Vogel, also kann er auch fliegen. Dann können wir das jetzt mit Objektorientierung implementieren, glaube ich. Also sagen wir, wir haben eine abstrakte Klasse Vogel, weil man kann ja kein einfach sagen, hier ist ein Vogel. Also ist der abstrakt. Und der implementiert die Fliegenmethode, weil wir haben ja gerade gesagt, ein Vogel kann fliegen. Und dann sagen wir, dass unsere Gans von dem Vogel erbt und wir haben das, was wir gerade gesagt haben, in Objektorientierung, in Vererbung übersetzt. Jetzt haben wir ein Problem. Und das ist der Kiwi, der kann nicht fliegen. Schade. Dann sind wir jetzt ein bisschen traurig und sagen, wir implementieren die abstrakte Klasse Birds that can fly. Und die App von Bird überschreibt die Fly-Methode und raised eine Exception. Klar. Jetzt kommt aber das Problem, was ist denn, wenn der Vogel sich den Flügel verletzt? Ja, dann fügen wir natürlich noch eine neue Klasse hinzu und das sind die Goose with Wounded Wings und die überschreiben die Fly-Methode und raised eine Exception. Ist ja jetzt eigentlich alles klar soweit. Die Klassenhierarchie ist ganz einfach und wir haben Duplikation eingeführt. Nämlich die Überschreiben mit der Exception. Und das ist korrekt. Die Frage war, liegt das nicht daran, dass es an meiner falschen Definition liegt, dass Vögel fliegen können? Aber das genau ist es. Das Klassifizieren ist schwierig. Also wenn ich jetzt klassifiziere und ich sage, okay, Vögel können fliegen, klar, bei Vögeln ist das noch einfach, aber wenn ich ein komplexes Softwareprojekt habe, dann werden diese Klassifizierungsprobleme öfter auftreten. Man muss nur ein einfaches Beispiel nehmen, weil sonst ist das ein bisschen schwierig. Ja?
Ich weiß nicht, ob du da jetzt gleich drauf hinaus willst, aber...
Dann frag doch später. Alles gut, wir können dann nachher nochmal diskutieren, wenn ich alle meine Punkte erklärt habe. Also haben wir jetzt einmal das Problem mit dieser Duplikation, aber wir haben zum anderen das Problem, wir brauchen jetzt eine Bird Factory. Lösungsansatz, extrahieren wir den Flügel. Aber natürlich die Klasse, ne? Also lasst den armen Vogel in Ruhe. Das ist jetzt so die Implementierung. Man hat eine schöne can-fly-exception und man implementiert einen verletzten Flügel und einen unverletzten Flügel. Der verletzte Flügel, wenn er fliegen soll, sagt, hey, ich bin verwundet worden. Und der andere, der fliegt halt. Oder beziehungsweise bringt doofe Monty Python-Sprüche. Und dann implementiere ich mein DAV und sage, der kriegt einen Flügel übergeben und wenn er fliegen soll, dann sagt er seinem Flügel Bescheid, dass er fliegen soll. Ist, glaube ich, in der Biologie nicht ganz so, aber ist ja Software. Dafür gibt es natürlich Forwardable in der Standard-Library, aber grundsätzlich macht es ja nicht wirklich was anderes. Also ne? Im Normalfall würde ich natürlich Forwardable benutzen. Und wenn ich das dann benutzen möchte, dann sage ich, okay, ich erstelle einen neuen Flügel und ich gebe dem meinen Flügel und sage, flieg. Und dann sagt er, yay, ich kann fliegen. Und wenn ich sage, okay, ich mache einen zweiten Vogel und der kriegt diesen verletzten Flügel, dann soll er fliegen, dann gibt es eine Exception. Also, ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen eine elegantere Lösung. Vor allem kann diese Flügelklasse jetzt für verschiedene Arten von Tieren wiederverwendet werden. Wenn es Tiere gibt, wie Manticore, der auch fliegen kann, aber kein Vogel ist, dann kann man diesen Flügel weiterverwenden. Man kann den verwundeten Flügel einfach durch einen ganzen Flügel ersetzen, wenn man den Vogel zum Arzt gebracht hat. Und man kann die ganz tollen Berechnungen machen, wie gut, wie schnell fliegt so ein Vogel eigentlich durch alles in die schöne Flügelklasse tun und dann da die ganzen Berechnungen machen. Die komplexen Flügelberechnungen, die ihr bestimmt alle in der Schule gelernt habt. Und in Java hätte man jetzt, wäre man an dem Zeitpunkt angekommen, wo man anfangen müsste, Interfaces einzubauen, weil sonst wird das alles ein bisschen schwierig. Und deswegen wären das vielleicht ein bisschen fragwürdige Ergebnisse, weil jetzt habe ich auf einmal eine ganze Menge Interfaces und ist fraglich, ob das so ein Riesenvorteil ist. Aber wir haben ja Goose Typing, also kein Problem. Man braucht ja keine Interfaces. Und das war natürlich ein sehr einfaches Beispiel, aber ich glaube, dass es immer schwierig ist, diese Klassenhierarchie aufzustellen. Und es ist vor allem dann schwierig, wenn später neue Anforderungen in den Prozess reinkommen und sich dann die Klassenhierarchie theoretisch ändern müsste und die dann vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie wir uns am Anfang gedacht haben. Und jetzt ist die Frage, warum ist das Delegation besser? Und diese Frage möchte ich über das Treaty von Orlando beantworten. Wer hier kennt das Treaty von Orlando? Keiner. Okay, dann erkläre ich es. Also das Treaty von Orlando ist ein Paper, das 87 veröffentlicht wurde. Und es fasst die Ergebnisse von drei verschiedenen Papern zusammen. Und es wurde geschrieben von Henry Liebermann, Lynn Andrea Stein und David Unger. Und die haben halt, also jeder von denen hat ein Paper geschrieben und haben dann sich zusammengesetzt für dieses Short Paper, um genau diese drei Paper dann zusammenzufügen. Und außerdem ist es ziemlich cool, weil es endet mit dem Satz, "This agreement shall henceforth be known as the Treaty of Orlando." Das finde ich irgendwie so heroisch und schön. Also, gefällt mir. Was ist in diesem Paper beschrieben? Die Aussage des Papers, also eines der grundlegenden Paper ist, dass Delegation genau das gleiche ist wie Vererbung oder eine Art von Vererbung. David Unger, das ist einer der drei Autoren, der hat die Programmiersprache Self erfunden oder ist einer der beiden Erfinder von Self und die benutzt Prototypical Inheritance, was heute vor allem bekannt ist durch JavaScript, was das ja benutzt, statt Klassenvererbung. Und diese Klassifizierung, also diese Idee, was Vererbung ist, die passt sowohl auf die Prototypical Inheritance, als auf die Klassen-Inheritance, als auch auf Delegation. Also kann man sagen, das Treaty von Orlando ist eigentlich ein Klassifizierungssystem für Vererbungs- und Delegationssysteme. Sie zählen drei verschiedene Eigenschaften auf, um so ein System zu klassifizieren. Die erste Frage, die man sich stellt, wenn man das kriegt, ist es ein statisches oder ein dynamisches System? Also wenn es ein statisches System ist, dann legt man dieses Pattern fest bei der Erstellung des einzelnen Objektes. Und wenn es dynamisch ist, dann kann ich das während der Laufzeit noch verändern. Da wird der Ruby-Entwickler jetzt sagen, ja, ich kann sowieso alles der Laufzeit verändern. Das stimmt größtenteils in diesem Fall. Und ja, wir werden gleich sehen, unser System ist dynamisch. Die zweite Frage ist, ist es implizit oder explizit? Und das ist die Frage danach, wenn ich sage, okay, diese Klasse und diese, also es geht ja nicht mal unbedingt um Klassen, dieses Objekt oder diese Klasse von Objekten und dieses Objekt und diese Klasse von Objekten, die leiten alle Nachrichten weiter, einfach so, oder sie leiten nur bestimmte Nachrichten, denen ich gesagt habe, dass sie weiterleiten sollen, weiter. Das sind die zwei Möglichkeiten hier. Und dann ist die Frage, ist es pro Objekt oder ist es pro Gruppe? Und das wäre jetzt zum Beispiel bei JavaScript, ist es immer pro Objekt, weil da gibt man dann ja den Prototypen an. Aber wenn man jetzt Klassenvererbung hat, dann ist es immer pro Gruppe, wie dieses Pattern festgelegt ist. Also gucken wir uns das jetzt Ganze nochmal bei Ruby an. Ruby, da vergleiche ich jetzt einfach die Vererbung oder Module Inclusion, was ja auch die normale Vererbung ist, mit dem Forwardable. Also wenn wir auf Dynamic schauen, dann würde ich sagen, Vererbung ist Dynamic mit Sternchen, weil man kann in Ruby nicht die Elternklasse ändern. Also ich wüsste zumindest nicht, dass es geht, und bestimmt ein findiger Hacker, der Ruby's Magic macht, würde mir erklären, das geht vielleicht doch und ich kann die Ancestor Chain irgendwie verändern. Also meines Wissens nach geht es nicht, aber ich kann ja trotzdem noch im Nachhinein Methoden andeffen und so weiter oder noch weitere Models hinzuinkluden, und dadurch ist es so ein bisschen dynamisch, ein bisschen undynamisch. Gut, aber wenn ich Forwardable mache, dann kann ich ja das andere Objekt sogar austauschen. Ist es implizit oder explizit? Die normale Vererbung ist eindeutig implizit. Alles, was mein Objekt nicht beantworten kann, gibt es einfach weiter in der Kette. Das guckt sich das an. Ich kenne es nicht, ich gebe es weiter in der Kette. Und danach wird die Kette sogar noch mal ein zweites Mal durchgegangen, weil es ist ja Ruby. Und ja, also das ist definitiv implizit. Und ich kann nicht sagen, vererbe aber nur diesen Teil. Und bei Forwardable ist es explizit. Ich sage bei Forwardable, okay, diese 5 Messages, die sollten, bitte gib die weiter, und wenn ich das nicht explizit angebe, dann wird es auch nicht weitergegeben. Und Inheritance ist pro Gruppe, ich gebe das ja in der Klasse an. Bei Forwardable sage ich pro Gruppe, okay, so heißt dieses Ding, aber ich kann dieses Ding halt austauschen pro Objekt, also ist es pro Objekt. Vielleicht ist es in Ruby auch nur halb per Gruppe mit Metamagie, aber so im Allgemeinen ist es pro Gruppe. So, und jetzt kommt meine persönliche Meinung. Die explizite Vererbung hilft einem sehr dabei, wenn man jetzt danach sucht, wo ist denn jetzt, also ich kriege eine Message, wo genau wird die beantwortet? Weil wenn ich eine Klassenhierarchie habe, die ausreichend komplex ist, dann muss ich ja, was muss ich machen? Ich muss den Vererbungsbaum hochgehen und gucken, kannst du die beantworten? Nein. Kannst du die beantworten? Nein. Kannst du die beantworten? Nein. Und dann habe ich den gefunden und dann weiß ich, ah, das ist die Methodendefinition, die diesen Request beantworten würde. Zudem als Testfanatiker freut es mich, dass ich die per Object Inheritance wesentlich einfacher mocken kann. Ich kann halt sagen, okay, ich mache jetzt meinen Isolationstest und sage, dieses eine Objekt hier, da tue ich jetzt mein Mock-Objekt rein und ich möchte gucken, dass es die richtigen Nachrichten weitergeleitet kriegt. Und das ist bei Klassenvererbung nicht möglich. Und das ist auch meines Erachtens nach das größte Problem bei der Klassenvererbung, weil wenn ich meinen Test schreibe, passiert das Folgende. Wenn ich den Test schreibe, diese Klasse, die ich betrachte aktuell, als auch alle Elternklassen als eine Einheit betrachten, weil ich kann sie nicht auseinandernehmen. Ich kann natürlich sagen, ich mache irgendwie in RSpec meine Testgroups und Also wenn in der überliegenden Klasse Tests sind, dann packe ich die alle in eine Testgroup und lasse die auch noch auf den Kindklassen laufen. Aber was ist, wenn meine Kindklasse das Verhalten überschrieben hat? Und das ist gerade das, was einem so viel Schmerzen bereitet, wenn man Active Record testet. An dieser Stelle möchte ich ja gar nicht das Framework testen. Ne? Das ist immer so eine der ersten Sachen, die man lernt. Don't test the framework. Aber das ist halt eine nicht einfache Anweisung. Weil so, don't test the framework, ja gut, schön, das klar, das ist, da sagt jeder ja. Aber wie mache ich das, wenn ich das Framework nicht wegmocken kann? Ich kann das Delegation Target zur Laufzeit austauschen. Am Beispiel des Flügels. Der Flügel wurde repariert und ich nehme meinen neuen Flügel und tue ihn rein. Und deswegen denke ich, dass Forwardable der bessere Vererbungsmechanismus ist. Aber ich möchte nicht sagen, niemals Vererbung benutzen. Es gibt nämlich auch Sachen, die mir sehr gut gefallen. Und ich bin irgendwie wesentlich schneller, als ich dachte. Eine Sache davon, die ich wunderschön finde an Ruby, ist das Feature, dass ich Klassenmethoden im Body einer Class aufrufen kann. Und das kann man so in so einem DSL-Stil dann verwenden. Und da sehe ich absolut kein Problem mit, weil an der Stelle muss ich ja gucken, habe ich diese Funktionalität aufgerufen? Es ist nichts, was ich von außen aufrufen sollte. Ich kann zwar, aber sollte ich vielleicht nicht. Und wenn man sich jetzt als ein Beispiel raussucht, Virtus, ich inkludiere Virtus, also ich habe Vererbung betrieben und dann kann ich halt diese schönen Methoden hier benutzen und sage, okay, definiere mir dieses Attribut und so weiter. Das sind ja eigentlich nur Helfer, die mir dabei helfen, meine Klasse zu definieren. Ich muss ja jetzt nicht Virtus testen oder so, weil Virtus ändert an dem Objekt ja nichts, außer diese Dinge hinzuzufügen. Und ich finde auch, das sollte jeder benutzen und da spricht nichts gegen. Ich würde mir halt wünschen, dass es sowas Protected dann gibt, dass man sagen kann, okay, das ist aber von außen nicht mehr zugreifbar oder halt nur mit Private Send oder sonst irgendwas, damit man sagen kann, okay, also dieses Attribute-Ding hier, das ist nur dafür gedacht, wenn du deine Klasse definierst, aber nicht einfach während der Laufzeit nochmal Attribute drauf aufrufen oder so. Und jetzt kommen wir zu der schwierigen Frage. Wie ich am Anfang gesagt habe, ich entwickle ein kleines Web-Framework in JavaScript, aber da hat man ja ähnliche Probleme. Von dem Treaty von Orlando sieht man ja, da sind ähnliche Mechanismen am Werk. Und die schwierige Frage ist, wie macht man das in den Frameworks? Ich muss bestimmte Hooks bereitstellen in meinem Framework. Also wenn man jetzt wieder an Active Record denkt oder so, dann braucht es bestimmte Methoden, die aufgerufen werden können, damit mein Framework funktioniert. Wenn ich die jetzt bei jedem einzelnen Objekt entweder irgendwie delegieren muss selbst oder irgendwie selbst bereitstellen muss, dann mache ich ja jede Menge Code Duplication. In jeder von meinen Models mache ich das Gleiche. Und da ist natürlich Vererbung praktisch. Aber ich glaube halt, dass man an der Stelle die Anzahl an vererbten Methoden möglichst klein halten sollte. Und dann halt sagen kann, okay, diese, auch wenn ich es vererbt habe, diese Dinge, bitte leite die an das Persistenzlayer weiter. Wenn man Active Record anguckt, dann wird einem ja schwindelig, wie viele neue Dinge in meiner Klasse drin sind, ohne dass ich eine einzige Zeile geschrieben habe, außer von Active Record zu erben. Und an der Stelle würde ich sagen, sollte man auf jeden Fall darauf aufpassen, dass das, was man erbt, wenig ist und das einem dabei hilft, zu sagen, ich stelle alles bereit, was mein Framework braucht, um mit dieser Klasse zu kommunizieren und ich helfe dir dabei, an die richtige Stelle zu delegieren, wie zum Beispiel an das Persistenz-Layer und so weiter, was ja beim Active Record Pattern nicht geht, weil das alles eins ist, aber das ist nicht das Thema des Talks. Und deswegen denke ich, also ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, das zu vermeiden, weil die Probleme sind dieselben. Ich habe immer noch das Problem, dass ich Nachrichten an mein Objekt schicke, aber diese Nachrichten eventuell von einer Stelle beantwortet wird, die ich nicht selber geschrieben habe, also sage, die will ich gar nicht testen. Oder die intern etwas benutzt, was ich nicht geschrieben habe und auch nicht testen möchte, weil die Tests woanders stehen. Und wenn man jetzt da bestimmte Teile rausrupft, wie zum Beispiel zu sagen, okay, die Persistenzschicht, die definiert die ganzen verschiedenen Arten von Queries oder sonst irgendwas, dann kann ich halt dieses Ding wegmocken und gucken, ob wenn ich diese Methode auf meinem Objekt aufrufe, dann auch die richtigen Persistenzmethoden aufgerufen werden. Und das würde ich sehr begrüßen. Aber das ist halt im Fall von Active Record nicht der Fall. Und ich glaube, das ist ein Pattern, was sich sehr viel durchzieht, weil wir halt sagen, ja, okay, was macht das schon aus? Wir erben halt einfach so viel wie möglich, da muss ich weniger Code schreiben. Und damit bin ich nach 25 Minuten, ich dachte, oh, ob ich mit der Zeit hinkomme mit den vielen Folien, bin ich schon bei dem Wrap-up. Die Frage ist, ist es noch OOP, wenn ich keine Vererbung benutze? Nach der Definition meines Profs, nein, nach meiner Definition schon. Aber schlussendlich ist es egal. Ob das jetzt OOP heißt oder ob ich irgendwie sage, ja, ich programmiere im funktionalen Stil, was auch wieder keiner weiß, was das genau bedeutet, ist schlussendlich Wurst. Die Frage ist, welche von den Werkzeugen aus diesem Werkzeugkasten benutze ich in meiner Programmierung. Also kann ich auch sagen, okay, hier liegt zwar dieses Werkzeug Vererbung drin, aber ich benutze das nur in ganz bestimmten Fällen. Und ich sehe es in sehr vielen Codebases von Frameworks, von Applikationen, dass dieses Werkzeug sehr, sehr schnell genommen wird. Und dass man an der Stelle man nochmal drüber nachdenken sollte, ob man nicht vielleicht an irgendwen delegieren kann und damit die Testbarkeit erhöht und die Verständlichkeit des Codes erhöht, weil man weiß, an welcher Stelle was weitergeleitet wird. Also benutzt Vererbung weise. Und wenn ihr das Gleiche gelernt habt wie ich über Vererbung, dann benutzt es nicht so, wie es euch beigebracht wurde. Und damit sage ich vielen Dank. Und das ist mein Twitter und mein GitHub. Ja, löchert mich. Ja, ich werde die Fragen wiederholen. Danke, Tobi. Also die Frage bezieht sich darauf, was mit der Modulinklusion ist und ob das nicht viele von den Problemen löst, weil ich dann halt sagen kann, okay, das möchte ich aus diesem Modul rausnehmen und das möchte ich aus dem Modul rausnehmen. Aber für mich löst das nicht das Problem, dass die Testbarkeit immer noch nicht hergestellt ist. Weil wenn du jetzt in diesen drei verschiedenen Klassen dein Modul inkludiert hast, dann musst du halt überlegen, ruft die Klasse intern eine Methode auf, die das Modul bereitgestellt hat? Wenn ja, würdest du, ich mache irgendwie, ja, Hall. Ich müsste ja irgendwie abfangen, dass diese Nachricht an mein Modul geschickt wird, damit ich sehe, okay, die Nachricht ist bei dem Modul angekommen, weil alles, was in meinem Test wichtig ist, ist, dass diese Nachricht bei meinem Modul angekommen ist und nicht, dass der Effekt auftritt, der dadurch entsteht, dass ich die Nachricht an das Modul geschickt habe. Weil das ist die Aufgabe des Moduls. Ich hoffe, das war nicht zu Konfuzius-mäßig. Doch? Okay. Okay, also die Frage bezieht sich darauf, ob es nicht egal ist, dass ich mehr teste als nur diese eine Einheit, sondern auch den Zusammenhalt zwischen diesen beiden Einheiten. Und das ist der Unterschied zwischen einem Integrationstest und einem Unit-Test. An der Stelle, wenn ich sage, ich mache Unit-Tests, dann möchte ich exakt genau diese Einheit testen. Und sobald ich sage, ich nehme mehrere Teile zusammen, ist es ein Integrationstest und ich teste, wie die zusammenpassen. Und wenn man sehr schnelle Tests schreiben möchte, dann sollte die Einheit, die man testet, so klein sein wie möglich. Und man sollte einen sehr starken Fokus darauf haben, damit, wenn ich in dieser Datei oder in dieser Klasse etwas ändere, dann weiß ich, okay, das betrifft diese Unit-Tests. Und zumindest in meiner Umgebung, in der Ruby-Community, geht der Trend dazu hin, sehr, sehr viel in Unit-Tests zu formulieren und möglichst wenig in den Integrationstest, weil die Integrationstests bestimmte Implikationen mit sich bringen. Gerade wenn man mit einem riesen Framework wie Rails integriert, bedeutet das, dass der Test extrem langsam wird. Und gerade an so Stellen, wo du anfängst, mit einem riesigen Codehaufen wie Active Record zu kommunizieren, musst du halt diesen ganzen Codehaufen laden in deinem einen Test. Und das ist für mich das Problem. Beantwortet das die Frage? Ja, ja, aber also es ist zum einen dieses Problem, was in der Ruby-Community, ist das eine Frage, die spezifisch zu dem Framework ist, was ich benutze. Jein, es ist eine Frage, die jeden beschäftigen sollte, der Framework selber schreibt, weil er diese Last dann ja den Usern seines eigenen Frameworks übergibt. Und es ist eine Frage von Elegantheit von Tests und, wie ich am Anfang auch erwähnt habe, ist es halt leichter festzustellen, was genau bei diesem Methodenaufruf passiert, wenn ich explizit sage, okay, dieser Methodenaufruf wird weitergeleitet und dieser Methodenaufruf wird hier bearbeitet. Ja, das war eine sehr gute Erklärung, warum Unit-Tests wichtig sind. Und wenn du zwei Stahlträger hast und die sind mit einer Schraube verbunden und die beiden Dinge und irgendwas bricht zusammen, dann weiß ich nicht, ob es die Schuld vom linken oder vom rechten Stahlträger war. Ja, richtig. Was macht einem das Testen, also macht einem das testgetriebene Arbeiten viel leichter, wenn ich weiß, okay, der ist schuld. Ja. Geht das? Okay. Also die Aussage ist, das, was ich eben gesagt habe, stimmt nicht. Und es gibt Protected-Methoden. Mir war nicht bewusst, ob, wenn ich erbe, dann auch noch auf die privaten Methoden der Elternklasse zugreifen kann. Was? Es gibt ja kein Protected. Es gibt ja kein Protected. In Ruby, oder? Wäre das mehr mit neu? Oh, cool! Ja, also ich finde das super. Das würde mich schon sehr glücklich machen und ich würde direkt viele Pull-Requests rausschicken, wo die das implementieren sollten. High five! Ja. Okay, also die Frage ist, wenn ich jetzt rausfinden möchte, welche Vererbungsmechanismen mir bereitstehen in einer bestimmten Sprache, wie finde ich das am einfachsten raus? Und da wäre ja quasi cool, wenn ich irgendwie auf treatyofalendo.com gehe und dann sage, Java, was kannst du denn so nach dem Treaty von Alendo? Aber wie man sieht, kennen die meisten Leute das nicht. Also wäre es irgendwie cool, können diese Ressourcen zusammenstellen, aber mir ist keine bewusst. Ja.
Steckt man ja quasi seine Delegate so ein bisschen zusammen. Also ich weiß nicht, ob es ein Spring-Framework gibt, es auf jeden Fall auch eine Annotation, die mit Boden aufbauen kann, wenn ich nicht rechnen sind, das ist was länger her, Polizei. Aber dadurch werden solche Sachen auf jeden Fall auch einfacher gemacht in Java.
Okay, also ich fasse kurz zusammen, in Java gehen manche Sachen, manche nicht. Ja, dann war keine Ahnung.